Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Was lange währt, wird endlich gut. So könnte man diese heutige Total Clearance Folge bezeichnen. Es ist endlich soweit. Unsere Fragestunden-Ausgabe steht an. Unsere lang angekündigte Weltranglistensendung. Wir werden uns mit ganz vielen Dingen beschäftigen heute. Ihr habt uns tolle Fragen geschickt und Kati und Chris begrüßen euch zu dieser Ausgabe. Wir haben Lust und Kati, ich hoffe, bei den ganzen Sachen, über die wir sprechen, deine Stimme, die ist hoffentlich ordentlich geölt.
Natürlich, Christian. Ich bin bestens vorbereitet und bester Laune, weil wir jetzt endlich diese Regelsendung, die jetzt ja wirklich ausgeweitet wurde, zu einer Fragen-zu-allem-Sendung hinter uns bringen. Nein, ich bin richtig gerührt. Wir haben so viele Fragen bekommen. Auch Fragen, von denen ich wollte, dass sie mir endlich mal jemand stellt. Und natürlich auch einige ziemlich knifflige Fragen. Also da ist, glaube ich, einiges dabei. Wir tun unser Möglichstes. Wir sind einfach zwei Snooker-Fans, die gerne über Snooker reden. Na, das möchte ich auch kurz vorab gesagt haben. Und dann können wir eigentlich auch schon loslegen.
Wir haben das so ein bisschen kategorisiert nach so allgemeine Regelfragen, Turniere, Ranglistenfragen. Dann werden wir zum Amateur-Profi-Status. Was ist da los? Was ist Amateur? Was ist Profi? Wie läuft das Ganze? Kommen und dann gibt es auch noch ein paar sonstige Fragen und so weiter. Also wir hangeln uns da so ein bisschen durch. Und Kati, gleich die erste Frage an dich. Was sind oder waren denn eigentlich genau diese PTC-Turniere, von denen wir immer reden?
Ach Christian, ach Mensch, ja, jetzt sitze ich hier und darf nochmal über die PTCs sprechen. Und ich bin ganz ehrlich, wir haben diese Frage nicht selbst eingereicht, damit wir nochmal drüber sprechen können. Die kam wirklich von euch, ja? Okay, die PTC-Turniere. Also, passt auf, wir schreiben das Jahr 2010 ungefähr, ne? Wir kommen aus einer Zeit, wo im Snooker so 6 Turniere im Jahr waren insgesamt und da haben auch immer dieselben 16 Spieler eigentlich gespielt und das war alles sehr, sehr langweilig und dröge und der Sport war so kurz vorm Krepieren, kann man eigentlich sagen. Dann hat ja Barry Hearn übernommen und hat viel Gutes gemacht, auch einigen Schwachsinn und vielleicht auch nicht alles immer aus der aus der idealistischen Motivation heraus. Aber eine Sache, die er gemacht hat, war quasi die Einführung von diesen PTC-Turnieren. Die Idee dahinter war relativ simpel. Wir brauchen mehr Turniere, wir brauchen mehr Leute, die überhaupt wieder in der Lage sind, super professionell und super gut Snooker spielen zu können. Und jetzt machen wir mal so Low-Key-Turniere. Na, weil die UK Championship, das Masters und die WM, die gab es davor auch, ganz klar. Aber jetzt brauchte man sowas für die Breite der Spieler, wo alle mal spielen dürfen. Und das waren dann eben die PTCs. Und da gab es in den ersten Jahren auch einige, die quasi komplett unterm Radar, hinter verschlossenen Türen, so ein bisschen wie, vielleicht sogar wie bei Corona oder auch eher so Richtung Championship League oder so, ausgetragen wurden, damit da einfach ein Turnier ist und so. Und Ben Wollaston hat zum Beispiel mal so eins auch gewonnen. Das waren also Möglichkeiten und deswegen erwähne ich das mit Ben nicht nur, weil ich ihn in die Sendung irgendwie reinbringen möchte, da hat er ja nichts von. Das war eben so ein Beispiel für Turniere, wo auch mal ja andere Spieler gewonnen haben, als man vielleicht erwartet hätte. Also kurze Distanzen, Low-Key-Veranstaltungen, nicht das riesigste Preisgeld, aber natürlich, wenn du es gewonnen hast, kann das einen ganz schönen Unterschied machen in deiner Karriere. Und dann haben sich diese PTCs eben ausgeweitet. Dann hat man dieses Format verwendet, um Snooker in Europa, also Kontinentaleuropa, auch zu verbreiten. Also so wurde dann das Paul Hunter Classic von einem Pro-Am, wurde dann zu einem PTC-Event, zu einem kleinen Ranking-Event, also das hieß erst noch so Minor Ranking-Event. Und dann, ja, so dann hatte man eben diese kompakten Turniere, die ja in der Profi-Variante, also oft gab es vorher noch so eine Quali, die im Grunde jeder mitspielen konnte. In der Profi-Variante hat es dann bloß 3 Tage gedauert. In der Freitag, Samstag wurden die unterschiedlichen Draw-Hälften durchgepowert und durchgepusht und dann ging es Sonntag weiter mit dem kompletten Ende des Turniers, ne, Finale, Halbfinale, Viertelfinale. Alles an einem Tag, Achtelfinale Halbfinale auch noch. Also das waren Turniere, die gingen sehr, sehr lang. Da war den ganzen Tag Roll-on, Roll-off Snooker. Und das Schöne für uns eben war, dass es an so vielen verschiedenen Orten stattgefunden hat, so ein Turnier. Na, das war dann in Gdynia, in Polen war ein sehr beliebtes. Wir hatten oft in Osteuropa diverse Turniere an diversen Austragungsorten. Wir hatten das in Mülheim, an der Ruhr, ne? Also da hatten wir unsere Ruhr Open ein paar Mal in Deutschland. Auch wir hatten das in Fürstenfeldbruck bei München in der Scheune. Da gab es dann bloß zwei Tische und nur waren das 16 oder 32 Spieler, die dann anreisen durften nach Fürstenfeldbruck. Und also das war eine Mordsgaudi, weil das eben an so unterschiedlichen Orten stattgefunden hat, wo auch nicht alles so perfekt auf so ein Hochglanzturnier ausgerichtet war. Und man hat das dann einfach mal gemacht. Und diese Stimmung vermisse ich im Snooker tatsächlich. Und das ist das, was mir so, das war so, ja, so Entrepreneurship-mäßig, ne? Man hat das jetzt einfach mal gemacht und da hat sich das nicht gerechnet oder aber hier hatte man mal einen Sponsor und so. Und dann kam Gibraltar dazu und lauter coole Orte. In Portugal gab es doch auch mal eins. Und da konntest du als Amateur hinfahren und diese Amateur-Quali machen mit deinen großen Träumen. Du konntest als niedriger gesetzter Profi hinfahren und hattest den Flat Draw und konntest mal richtig was reißen. Dann waren aber auch Top-Leute da und du hast halt wirklich gesehen, auch von den Top-Profis, ne? Wer unterstützt sowas? Ne? Sean Murphy immer am Start, Mark Selby immer am Start, Karen Wilson, auch großer Supporter ja vom Paul Hunter Classic gewesen. Es gab nicht das größte Preisgeld, aber so ein paar Leute waren da, so ein paar andere Leute waren nie da. Ding Junhui zum Beispiel war, glaube ich, nur ein einziges Mal in Fürth. Und so hast du das halt, so hast du richtig mitbekommen, was da los ist. Und dann war alles so nahbar bei diesen Turnieren. Ja, die Spieler liefen durchs Foyer und man hing so zusammen rum. Also das hat den Einstieg in die Snookerwelt wahnsinnig einfach gemacht für viele, viele Fans in Kontinentaleuropa. Und das wurde dann ja auch die European Tour dann so richtig, ne, das waren dann so diese ganzen PTCs, die in Europa stattgefunden haben, wurden dann die European Tour und dann wurde das Preisgeld mal mehr und dann wurde das irgendwie ein bisschen professioneller und dann ist es gekippt und jetzt haben wir eigentlich gar nichts mehr davon im Moment, bis auf das European Masters. Und diesen Zeiten trauern wir halt hinterher, ne? Diesen Low-Key-Turnieren, wo alle einfach kunterbunt durcheinander laufen und es ist immer Snooker und es ist immer ein bisschen Chaos und du sitzt 1,50 Meter vom Tisch entfernt und es ist freie Platzwahl und so. Ja, also dem trauern wir so ein bisschen hinterher tatsächlich. Gleichzeitig müssen wir sagen, wir haben das aber auch nie bezahlt. Also klar haben wir unsere Tickets gekauft, aber wir mussten das nicht sponsern, wir mussten nicht schauen, dass sich das auch irgendwie rechnet. Also bei aller Verklärung darf man das nicht vergessen, aber das waren einfach richtig, richtig, richtig gute Zeiten für Snooker-Fans. Oder, Christian?
Das war's. Ich trauere dem tatsächlich auch sehr hinterher, nicht nur zuletzt, weil ich auch einmal teilgenommen habe bei so einem Turnier, beim Paul Hunter Classic, und das nie vergessen werde. Einer der schönsten Tage in meiner, nicht ganz so großen Snooker-Karriere.
Das ja. War schon toll. Erzähl mal, Christian. Komm, erzähl von deinem Match, ne? Weil du hattest nicht wirklich Glück in der Auslosung, das muss man auch sagen.
Ja, das ist, es war grandios. Das war ja der Vorteil. Man konnte sich einfach anmelden und wusste, man spielt eine Qualifikation gegen vielleicht Leute, die auch einfach nur die Idee hatten, sich anzumelden. Ich hätte zum Beispiel gerne gegen Julian gespielt. Julian Maschmeyer kennt ihr vielleicht auch noch von Tote Clemens und aus der Snooker-Community. Na klar, Grüße gehen raus. Der Julian, der hat Jamie O'Neill bekommen dann für sein Qualifikationsmatch und ich war dann direkt danach dran und durfte gegen Marcin Nitschke ran. Auch an den gehen Grüße, sehr sympathischer Kerl und mehrfacher polnischer Meister. Das war dann ganz wunderbar, wo ich dann mir andere Matches angeguckt habe und gedacht habe, hey, die hättest du vielleicht schlagen können, aber wenn den Marcin Nitschke dann direkt im ersten Frame, eine 78 oder was er da gespielt hat, um die Ohren ballert, es war unfassbar, unfassbar cool, einfach auch mal auf so einem Tisch zu spielen, einfach diese Atmosphäre zu genießen. Es wurde für einen applaudiert, das ist Wahnsinn, das kann man sich nicht vorstellen, dieses Gefühl. Da waren dann auch Leute, die schon in der Quali zugeguckt haben. Also es war grandios und da stört es einen dann auch nicht, wenn man mit 0-4 rausgeht. Ein Frame habe ich erst auf Pink verloren. Ja.
Oh, wow.
Das werde ich nie vergessen. Dieser wunderbare, wirklich wunderbare Tag. Nein, es war einfach wirklich grandios. Und wie Kati schon gesagt hat, diese Nahbarkeit auch einfach, dass man da zusammengehört und wie das dann alles leider dann danach zusammengebrochen ist. Das ist sehr schade. Wir hatten das Riga Masters dann noch ein paar Jahre, dass er dann zum regulären Weltranglistenturnier geworden ist. Genauso wie Paul Hunter Classic in Fürth und auch Gibraltar wurde ja dann auch noch ein bisschen mitgeschleppt, weil man da vermutlich bei WST nicht hingeguckt hat, wie lange die Vertragslaufzeit ist. Zumindest hatte ich das Gefühl irgendwann. das ist alles ein bisschen schade und das war einfach, man hatte Freitag den Turnierstart. Das kann man sich vielleicht ja gar nicht vorstellen, ne? Man hat 128 Spieler und die haben Freitag angefangen zu spielen. Komplett durch bis Sonntag. Sonntag hatte man dann mit den Achtelfinals begonnen, musste immer noch 4 Matches gewinnen, um zu gewinnen am Ende dieses Turnier. Und man wusste eigentlich Sonntag, Mensch, da sieht man endlich um 10 Uhr dann müde Spieler wie Robert Milkins.
Genau, immer, immer, immer wieder Robert Milkins. Der war wirklich eigentlich in, ich glaube, jedem Turnier, das ich jemals besucht habe von den PTCs, European Tour und was danach kam, war der tatsächlich im Achtelfinale. Also absoluter Stammgast und ja auch jemand, den hast du dann halt auch im Irish Pub getroffen, ne? Und den, ja, das war einfach schön. Und genauso wie du sagst, das sind Momente, die man nicht vergisst. Ich weiß noch, wie ich, ne, als Teenager da hier mein erstes Selfie gemacht habe mit Mark Selby damals, auch bei so einem PTC-Turnier, ich glaube in Fürstenfeldbruck. Und ehrlicherweise, gerade wenn du so ein bisschen isoliert bist als Snooker-Fan, weil jetzt nicht deine 15 anderen Freunde auch noch Snooker-Fans sind, dann war das halt auch cool, weil das mal in der Nähe war. Da konntest du mal entspannt hin, da musstest du jetzt nicht irgendwie mit 18 oder auch mit keine Ahnung, vielleicht mit 13 oder so eine Reise nach Berlin planen. Sondern du konntest einfach dich nochmal in den Regionalzug setzen und Snooker gucken. Und das war schon, also das hat viele Leute zusammengebracht. Ich erinnere mich auch noch, wie ich Fans das erste Mal kennengelernt habe, die ich dann schon von Twitter kannte, ne? Diese Treffen von der Community dann, ja, auch. Wir haben das zum Glück weiterhin in Berlin. Das kann man gar nicht laut genug sagen, was für ein Glück wir damit haben und dass wir auch Leute haben, die diese Turniere auf die Beine stellen nach wie vor. Na, TC und das ganze Team. Also wir haben da ja wirklich noch Glück, aber das war damals einfach noch was ganz anderes. Da hast du dich irgendwie 2-3 Mal im Jahr quasi automatisch bei diesen Turnieren gesehen. Und auch hier, ja, die Elena, die aus Russland dann angereist ist und so und dann auch zu diesen Turnieren kam und lauter, hier den italienischen Eurosport-Kommentator, den Andrea Campagna, der so ein super Typ ist, also Salut, die gehen raus, den habe ich auch zum ersten Mal bei so einem Event gesehen, weil der da nicht kommentieren musste, sondern einfach mal hinreisen konnte. Also die ganze Community international kam dann zusammen, mal hier, mal da, total verstreut, aber es machte ja nichts, weil es waren ja regelmäßig Turniere. Und so hatte man da wirklich seine prägenden Snooker-Momente, kann ich wirklich sagen. Also ohne die PTCs weiß ich nicht, ob ich dran geblieben wäre. Und deswegen denken wir so gerne an die zurück und deswegen haben die, glaube ich, uns allen so viel bedeutet.
Genau, und deswegen wünschen wir uns die auch eigentlich zurück, weil sie auch eine gute Sache für den Amateursport waren und genau das ist das Thema vielleicht auch für die Q-Tour, warum man dort das Gute sieht, dass die Q-Tour globaler wird und man dort eigentlich so eine Mini-PTC-Serie inzwischen hat. Das ist vielleicht auch ein ganz guter Übergang, denn was ist der Unterschied zwischen Q-School und Q-Tour? Wurden wir auch gefragt. Das ist eine gute Frage. Kathi, willst du sie beantworten oder soll ich das?
Ja, also ich fange mal grob an. Du kannst dann gerne in irgendwelche Feinheiten gehen. Also die Q-School ist eine Serie von Turnieren, über die man sich direkt für die Profitour qualifizieren kann, die immer, ich sag mal, zwischen den Saisons stattfindet. Die einen zählen sie noch zur alten und da gehören sie auch hin und die anderen zählen sie quasi schon zur neuen Saison, da gehören die offiziell nicht hin. Die sind eigentlich noch Teil der alten Saison. Nach der WM finden die statt. Da kannst du mitspielen, wenn du möchtest. Das kostet eine Stange Geld, wirklich, sich da anzumelden. Aber das hat uns ja auch der Flo erklärt, das sind halt Profibedingungen für Amateure. Man hätte theoretisch die Chance, man kann ein bisschen träumen und das respektiere ich auch wirklich. Nochmal mehr nach Flos Erklärung, kann man auch einfach mal mitspielen. Ja, und das machen dann halt Leute und versuchen sich zu qualifizieren. Da sind dann auch dabei die Spieler, die ihre Tourkarte verlieren am Ende der Saison, also die Profis, die es dann nicht mehr sind. Die spielen also zum Beispiel nur die Q-School mit und nicht die Q-Tour. Die können gar nicht die Q-Tour mitspielen, weil die ist ja für Amateure. Na? Und also bei der Q-School treffen dann diese Profis, die runterfallen von der Tour, auf Amateure, die sich noch nicht anderweitig qualifiziert haben für die Profitour. Das ist also quasi, sind offizielle Turniere, um sich zu qualifizieren, die haben auch nur diesen Sinn. Die werden ja auch gar nicht bis zu einem Sieger hin ausgespielt, ne? Sondern das endet ja, wenn alle Karten für das Event vergeben sind. Genau. Und früher gab das da mal 3 Turniere. Ich weiß gar nicht, gab es einmal 4? Nee, ich glaube 3 war das Maximum, an das ich mich zumindest erinnern kann. Jetzt im Moment sind das 2 Turniere. Also das ist die Q-School. Und jetzt kannst du die Q-Tour machen, Christian.
Ja, die Q-School hat sich inzwischen ja auch noch erweitert. Es gibt ja jetzt dann auch 2 Events in Asien. Da dürfen wiederum nicht die teilnehmen, die auch in Großbritannien oder in Europa dann teilgenommen haben. Aber im Prinzip funktioniert das genauso. Und die Q-Tour, das lässt sich vielleicht am ehesten, wobei man dann vielleicht jetzt wieder ein neues Thema aufmacht, mit der PIOS-Tour vergleichen. Also das ist im... Na, fangen wir lieber nicht davon an, ne? Das ist im Prinzip die Amateur-Tour, wenn man so möchte. Also das ist eine Turnierserie, die übers Jahr oder über die Saison verteilt läuft, bei denen Amateure teilnehmen dürfen. Es sind... aktuell, ich glaube, sind es die Top 64 der Order of Merit dann, der Q-School aus der Vorsaison, die dort teilnahmeberechtigt sind, beziehungsweise dann rücken halt nach, wenn Spieler sich nicht anmelden dafür. Also man muss in der Q-School okay oder gut gespielt haben, um für die Q-Tour sich anmelden zu dürfen. Und dort gibt es dann im Prinzip eine ganz normale Rangliste, die sich dann ergibt über die Turniere hinweg. Und der Beste dieser Turnierserie bekommt dann eine Tourkarte für die nächste Saison. Und die weiteren, aktuell sind es dann 16, folgenden Spieler, die spielen nochmal ein Finalturnier aus, wo dann nochmal, aktuell waren es sogar 3 Tourkarten noch weiter, vergeben werden an 3 weitere Spieler. Also die Q-Tour ist im Prinzip eine Mini-Q-School, wenn man so möchte, die übers Jahr verteilt ist. Wo dann aber nicht ganz so viele Spieler dabei sind. Das ist im Prinzip der Unterschied zwischen den beiden Sachen.
Genau, und jetzt kannst du natürlich auch bei der Q-Tour, gibt es ja so eigentlich nicht Q-Tour-Amateur-Qualifikation. Das haben ja auch Leute gemacht, die jetzt dann in Heilbronn mitgespielt haben, obwohl die nicht im Jahr zuvor in der Q-School waren oder so. Also da kann man sich auch wieder für qualifizieren, für so ein Q-Tour-Event. Also ihr seht schon, das ist ein bisschen kompliziert, weil die beiden so ein bisschen verwoben sind, dadurch, dass man über die Q-School auf die Q-Tour kommt. Aber man kann sich mit beiden eben qualifizieren für die Profitour. Also der Sinn von beiden Sachen ist quasi der gleiche, nämlich Qualifikation für die Profitour. Jetzt kann man sagen, die Q-Tour ist eigentlich in dem Sinne ein besseres Format, weil die eher Richtung zweite Bundesliga quasi so ein bisschen geht. Also auch regelmäßig diese Turniere, regelmäßig Matchpraxis und auch mit Reisen verbunden ist, wohingegen Q-School wirklich dieser brutale Marathon ist, wo du einfach diese 2 Turniere überstehen willst und in diesem absoluten Dampfdruckkessel da gefangen bist und es geht eigentlich nicht um Snooker, sondern es geht nur um Gewinne. Ne? Da hat die Q-Tour doch, finde ich, von ihrem Setup her noch mehr die Möglichkeit, auch Talente zu fördern und denen so sinnvolle Matchpraxis zu besorgen.
Ja, das hat sie. Die Q-Tour ist eine sehr gute Sache und wir haben ja auch schon den einen oder anderen Erfolg über die Q-Tour gehabt. Lukas Kleckers war da sehr gut unterwegs und mit Dickme letzte Saison ja auch. Und das ist vielleicht auch ein guter Übergang, können wir gleich mal drüber sprechen. Q-Tour, Q-School, das sind zwei der klassischsten Wege aktuell, um auf die Main-Tour zu kommen. Eine Frage, die es auch gab, ist, welche Zugangswege gibt es denn noch, um auf die Main-Tour zu kommen? Das ist eine hochgradig interessante Frage, denn zum einen gibt es Wege, die sind seit gefühlt 20 Jahren dabei und haben sich seitdem auch nicht geändert. Und zum anderen gibt es eigentlich fast jedes Jahr dann irgendwie was Neues. Wollen wir das mal alles durchgehen? Mal sehen, ob wir alle Möglichkeiten zusammenkriegen, die es gibt, um auf die Main-Tour zu kommen. Q-Tour und Q-School haben wir jetzt. Kathi, was gibt's noch?
Was gibt's noch, um Gottes Willen, Christian? Also du kannst. Na, es gibt ja noch die Amateur-Weltmeisterschaften und Europameisterschaften und auch darüber kann man sich qualifizieren. Einmal unter 21, aber dann auch quasi bei den über 21-Jährigen, also bei allen dazwischen. Also das ist auch eine Möglichkeit, sich zu qualifizieren. Jetzt darf man nur nicht bei der falschen WM teilnehmen, weil die IBSF-WM dafür nicht geeignet ist. Ja, das müssen schon die WSF-Events sein und darüber werden auch nochmal diverse Karten vergeben. Ist das jetzt zu grob oder passt das jetzt so? Also ne, so U21 und normal kann man sich da auch die Karten holen.
Genau, also die Nationalmeisterschaften quasi, wenn man so möchte, also einmal die Amateur-Weltmeisterschaften von der WSF und dann halt die Kontinentalmeisterschaften, ne? Europameisterschaft, U21-Europameisterschaft, der Asienmeister, der Amerikameister, der Afrikameister. Da ist immer das Interessante beim Afrikameister, die Afrikameisterschaft ist so spät, dass der Afrikameister häufig erst im Herbst dann in die Snookersaison einsteigen kann. Ist ein bisschen unglücklich gelöst, aber so ist es halt. Und in China läuft das ähnlich, wobei es da keine klassischen chinesischen Meisterschaften gibt, sondern da gibt es sogar eine eigene Tour, die CBSA Tour, worüber sich aktuell sind es, glaube ich, zwei Spieler jede Saison qualifizieren für die Main Tour. Also das sind quasi die National- oder die Kontinentalverbandsmöglichkeiten. Was haben wir noch?
Frauentour.
Natürlich, die Frauentour. Die Frauentour, aktuell sind es, Kathi, die amtierende Weltmeisterin und die höchstplatzierte im Ranking, ne?
Ganz genau. Und so können eben dann vier Frauen auf der Tour sein. Das wird aufgefüllt und das ist enorm wichtig. Verknüpft uns dann auch mit einer anderen Frage zum Frauensnooker, die es insgesamt noch gibt. Aber ja, das ist auch eine Möglichkeit, um auf die Main Tour zu kommen seit ein paar Jahren. Ganz offiziell. Also es gab ja auch mal die Wildcards für Spielerinnen. Mittlerweile ist das ein ganz offizieller Weg, um sich zu qualifizieren für die Main Tour.
Dann haben wir natürlich die Invitational Tour Cards, müssen wir vielleicht auch gesondert drüber sprechen. Das sind keine echten Qualifikationsmöglichkeiten, sondern das sind einfach Einladungen an Erfahrene, an Spieler, die sehr erfolgreich waren oder beziehungsweise die dem Snookersport einfach viel gut getan haben, gute Botschafter des Sports waren. Marco Fu zum Beispiel hat eine Tourkarte darüber bekommen. Ken Doherty bekommt sie regelmäßig darüber, auch ein Jimmy White oder auch ein Stephen Hendry. Also das sind quasi so für die alten Haudegen, die dann nochmal weiter mitspielen wollen. Und nicht zu vergessen, ach so, Kathi, ja klar, das ist fast der klassischste Weg, den haben wir quasi vergessen. Das Tour Survival zur Weltmeisterschaft jedes Jahr, da gibt es ja einen Run auf entweder die Top 64, entweder man bleibt in den Top 64, dann ist man direkt weiter, oder der Kampf wird jedes Jahr härter, ein Kampf um die Top 4 in der Einjahresrangliste.
Ja, das waren auch schon mal mehr als die Top 4, ne? Meine Güte, das ist wirklich brutal, brutal, brutal. Genau, die Einjahresrangliste ist eben auch sehr, sehr wichtig. Da kann man nochmal was reißen, wenn man eine Saison vergeigt hat von seinen 2 Jahren. Also eine Tourkarte gibt es ja immer für 2 Jahre. Und wenn man seine erste Saison vergeigt hat und dementsprechend echt keine Chance mehr auf die Top 64, also man hat immer eine Chance auf die Top 64, weil man könnte Weltmeister werden, da hat man sowieso keine anderen Sorgen mehr. Aber wenn die realistische Chance auf die Top 64 nicht da ist, kann man sich mit einer guten zweiten Saison, mit einer sehr, sehr, sehr guten zweiten Saison besser gesagt, kann man sich darüber noch retten, indem man sich einen dieser 4 Plätze holt. Und da ist ja Lukas Kleckers denkbar knapp dran gescheitert in dieser Saison, weshalb er dann seinen Tourplatz verloren hat. Ja, und dann natürlich eigentlich die chilligste Art und Weise haben wir auch noch, Christian. Nämlich, du kannst dich einfach fürs Crucible qualifizieren. Wenn du, aus egal welchen Gründen diese WM-Quali mitspielst, na, manchmal werden ja auch Amateure eingeladen, die mitzuspielen, und da werden Plätze aufgefüllt über das Q-School-Ranking, wenn jemand ausfällt. Also da spielen schon auch ein Haufen Leute einfach mit bei dieser Weltmeisterschaft. Und egal wer, wenn du dich qualifizierst fürs Crucible, dann hast du dich reingechillt in die Profikarriere, gar kein Problem. Also auch wenn das nicht reichen würde für die Einjahresrangliste oder für irgendwas anderes, für die Top 64, du bist dann sicher dabei. Also wenn man es mit Stil machen will, dann macht man es so, wenn du mich fragst.
Das wäre die absolut genialste Variante auf jeden Fall, das über diesen Weg zu schaffen. Und was auch geht, ne, dürfen wir auch nicht vergessen, rein theoretisch, ich glaube, ja, es gab doch James Cahill, ne? Glaube ich, war hatte das darüber geschafft, irgendjemand. Du kannst rein theoretisch als Amateur kriegst du ja auch die Ranglistenpunkte, wenn du an vielen Turnieren teilnimmst. Wenn du es schaffst, dich als Amateur in die Top 64 zu spielen, dann bist du auch dabei.
So nämlich, genau. Also das ist auch eine gute Strategie, wo man die Leute dann auch nicht mehr los wird. Ne? So ist es. Und zwar mit Recht. Ja, wenn du einfach richtig gut bist, dann gibt es viele Wege, da reinzukommen. Wenn du gerade erst lernst und dich rantastest an die Profitour, dann ist es plötzlich wie der Mount Everest. Ne? Das muss man schon auch sagen. Es ist brutal hart, es ist normal, es ist völlig normal, mehrere Saisons zu brauchen, 3, 4 Anläufe, 5 Anläufe, bei denen man ernsthafte Chancen hat, um es zum ersten Mal auf die Profitour zu schaffen. Also das ist auf gar keinen Fall einfach, außer man heißt irgendwie Vinnie Calabrese und wird regelmäßig irgendwie für Australien dann aufgestellt und alle fragen sich, warum. Also wir hatten schon auch in der Vergangenheit wirklich Tourkarten, wo man sich denkt, ernsthaft jetzt, meine Güte. Aber das ist, finde ich, in den letzten Jahren besser geworden. Also, dass die Leute, die eine Tourkarte haben, auch zum überwiegenden Teil auch mitspielen können auf der Tour. Es gab lange auch Leute, die natürlich Visumsprobleme hatten. Also, Hossein Wafai ist ja auch so ein klassischer Fall, ne? Der erstmal gefühlt überhaupt nicht mitspielen durfte. Jetzt ist er voll am Start, ne? Das muss man auch mal sagen. Also es ist oft ein sehr, sehr harter Weg, aber dann wartet natürlich auch ein großer Preis am Ende.
Ja, oder du hast vielleicht sogar das Glück, dass du einen Spieler wie CJ Hui dabei hast, dann reicht dir vielleicht sogar eine Finalteilnahme irgendwo, denn der hat sich ja in einer Saison gerade mal über 5, 6 Wege qualifiziert. wir haben auch über Invitational Tourcards ja gerade gesprochen. Ich hatte schon deshalb erwähnt, es war auch eine Frage, nach welchen Kriterien die vergeben werden. Ja, das ist eine interessante Frage, aber im Prinzip eigentlich, ja, wirklich, nach klassischem, wie gut warst du und wie viel hast du dem Snookersport gegeben?
Ganz genau, das sind absolute Einladungen. Und man muss nicht Weltmeister gewesen sein, siehe Jimmy White, und das ist ja auch zu Recht. Aber natürlich hilft es, wenn man einen Weltmeistertitel hat. Also ich glaube, das wird in Zukunft auch noch ein größeres Thema werden, aber es gibt jetzt keine Qualifikation für die Legenden oder so. Auch die Senioren-WM im Übrigen ist ja kein Qualifikationsweg oder so für eine Invitational Tour Card, auf gar keinen Fall.
Genau, also da ist im Prinzip, das ist Entscheidung von der WPBSA und von World Snooker Tour, wer da so eine Karte kriegt. James Wattana war ja zum Beispiel auch nie Weltmeister, der hat auch eine mal erhalten, aber einfach aufgrund der Tatsache, was er für Snooker in Thailand getan hat und so weiter. Also, und wie Kati schon gesagt hat, das könnte ein Thema werden, ne? Wenn man jetzt so an die 92er denkt und so weiter. Also mal gucken, wie das weitergeht. Ich habe gerade World Snooker Tour und WPBSA erwähnt. Da war ja auch eine Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden? Ha, Kathi, das darfst du machen.
Ja, danke schön, Christian. Ja, damit beschäftigen wir uns alle jeden Tag besonders gerne, was diese verschiedensten Institutionen trennt und vereint dann doch wieder. Also man kann sich das vielleicht ganz vereinfacht mal so vorstellen, dass World Snooker Tour, ne, mit denen wir auf Twitter zu tun haben etc., die machen quasi das, den kommerziellen Teil, die kommerzielle Vermarktung von Profi-Snookern. Und die WPBSA, das ist wirklich der Weltverband für Billard und Snooker. Also wirklich so der Ballon, der über allem schwebt, ja. Also die WPBSA ist einfach unser Weltverband, der macht, was Weltverbände so tun. Ja, die entwickeln Snooker von den Wurzeln an und versuchen, das weiter zu verbreiten. Vor allem aber auch, die sind diejenigen, die die Regeln festlegen, was wir da überhaupt machen auf dem Tisch. Und diese ganzen technischen Sachen zu klären haben. Die sind diejenigen, die die Spieler natürlich auch und die Spielerinnen unterstützen und repräsentieren, ja, überhaupt die ganze Integrität im Sport läuft über die WPBSA, also diese ganzen Statements, ne, wenn wieder irgendwas, wenn sich jemand furchtbar daneben benommen hat, ja, wenn jemand Spiele manipuliert hat oder noch schlimmer Straftaten begangen hat, diese Statements, dass dann die Person weggeworfen wird, runtergeworfen wird, aus der Tour suspendiert wird, die kommen immer von der WPBSA, weil die eben die der Weltverband sind, der dafür zuständig ist, Spieler dann zu sperren oder auch eben festzustellen, dass jetzt, wenn quasi das Vergehen im Sportbereich war, dass zum Beispiel ein Spiel manipuliert wurde von jemandem. Also das ist alles nicht Aufgabe von World Snooker Tour, die das dann aber natürlich kommunizieren oder mitkommunizieren, weil die eben für die kommerzielle Vermarktung da sind. Also World Snooker Tour wirklich so einfach eine Firma quasi, was Kommerzielles, die organisieren und bewerben und vergeben auch die professionellen Snooker-Turniere. Das machen sie entweder selbst oder die arbeiten zusammen, insbesondere in China mit dem dortigen, mit der China Billiards and Snooker Association. Genau. Und also quasi richtig heißt es World Snooker Limited, wirklich diese Firma, die hinter der World Snooker Tour Marke steht. Und die unterliegen wiederum, und jetzt wird es halt so ein bisschen technischer, ne? Aber damit man das so ein bisschen versteht, World Snooker Limited unterliegt den Anteilseignern quasi Matchroom, und so kommt eben Matchroom, und da kam ja auch Barry Hearn her, und so sind die involviert. Also die sind einfach, die machen Sports Promotion, ne, und die produzieren auch TV-Events eben, und die sind Hauptanteilseigner an World Snooker Limited. Und nach denen kommt die WPBSA als der zweitgrößte Anteilseigner. Also so hängen die quasi zusammen. Der Weltverband ist einer der Hauptanteilseigner an dieser World Snooker Tour, die sich dann eben der professionellen Verbreitung und Vermarktung des Sportes widmet und unter anderem ja auch für das Live-Scoring zuständig ist, weil das WPBSA Live-Scoring funktioniert ja sehr zuverlässig bei den diversen Amateur-Events, aber das Live-Scoring, das ist quasi das schicke, professionell, kommerziell vermarktete Live-Scoring, was uns jetzt quasi eine gesamte Saison begleitet hat, indem es nicht vorhanden war, das läuft über World Snooker Tour. Das heißt, vieles, über das wir uns als Fans uns beschweren, na, also weil irgendwie ein Turnier nicht gescheit beworben wird oder weil das Live-Scoring nicht funktioniert oder weil das irgendwie Format doof ist oder sowas, das ist dann wieder World Snooker Tour. Also Beschwerden grundsätzlich eigentlich an World Snooker Tour. Also wenn man mich jetzt fragt, wer den besseren Job macht, na, also die WPBSA, da läuft vieles besser als bei World Snooker Tour. Gleichzeitig muss man sagen, diese Vernetzung zwischen den beiden hat auch wirklich Nachteile und sorgt auch insbesondere zum Beispiel in der Person von Jason Ferguson oft eigentlich zu Situationen, die man als Interessenskonflikt bezeichnen könnte, wenn man wollte. Also das ist auch alles, ja, teilweise so ein bisschen seltsam strukturiert, muss man schon auch sagen.
Genau, und das auch nochmal zu bewerben, falls euch das mit den ganzen Verbänden und so nochmal detaillierter interessiert, wir haben da eine tolle Sendung gehabt mit Felix Frede unter anderem. Und ich glaube, Flo war auch dabei, wo wir über das Ganze gesprochen haben, das detailliert auseinandergenommen haben. Also wenn euch das näher interessiert, hört da gerne nochmal rein oder fragt mich nach dem Link, dann schicke ich euch den. Du hast gerade Livescoring angesprochen. Da war auch eine Frage zu, was der Unterschied zwischen No-Show und Walkover ist. Das lässt sich eigentlich relativ schnell beantworten. Also das ist im Prinzip beides das Gleiche. No-Show ist einfach nur eine, sagen wir mal, detailliertere Variante von Walkover. Walkover heißt einfach nur, einer der beiden Spieler hat abgesagt oder konnte nicht teilnehmen oder hat das Turnier aus welchen Gründen auch immer verlassen, entweder weil er musste aus gesundheitlichen Gründen oder weil er dazu gezwungen wurde, aus Suspendierungsgründen oder was auch immer. Walkover heißt einfach nur, ein Spieler geht kampflos in die nächste Runde und ein No-Show ist in dem Fall einfach, der andere Spieler ist nicht aufgetaucht, wie das ja auch ab und an mal passieren kann. Da gibt es ja die Regel, wenn man zu spät kommt, gibt es den Frame-Abzug und dann, glaube ich, alle 5 Minuten, alle 10 Minuten einen weiteren Frame. Und irgendwann ist es dann halt einfach ein No-Show, wenn der Spieler gar nicht auftaucht. Ja, viel mehr braucht man dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Kati, das ist so eine Regel, ne? Welche Regeln würdest du denn ändern, wenn du könntest? Oder gibt es eine, die du ändern würdest?
Und Christian, auf die Frage habe ich mich wirklich vorbereitet, weil ich habe mich richtig geehrt gefühlt, dass uns beide das mal jemand fragt, ne? Normalerweise fragt man das den Sean Murphy und dann weiß man ja, was der sagen würde. Aber jetzt wurden wir gefragt und deswegen, da freue ich mich jetzt total, dass wir darüber reden dürfen jetzt. Also, welche Regeln würde ich ändern? Also, was ich immer am tragischsten finde am Tisch ist, wenn du. Also ich mache das ja nicht, aber wenn jemand einen Split spielt oder so zum Beispiel und dann fällt ein falscher Ball, ne? Und dann ist gleich Foul, das finde ich unfair. Das würde ich gerne ändern. Verstehst du? Wenn da Blau fällt, obwohl Blau gar nicht dran wäre oder so, weil eigentlich gerade was anderes gespielt wurde, dann finde ich, könnte man noch einfach da stillschweigend Blau wieder hinlegen und dann geht's weiter. Komm, wenn Rot gelocht wurde, ne? Also wenn dann Rot auch noch verschossen würde, würde ich auch sagen, das ist ein Foul. Ja, dann kann ich auch nicht helfen. Aber komm, weil ich finde, mir bricht das Herz. Da spielt jemand einen perfekten Split oder spielt den Split von Blau und dann fällt eine Rote in die Ecktasche. Komm, jetzt wirklich, müssen wir da gar so streng sein? Die kann man doch wieder hinlegen irgendwo oder so. Also das wäre eine Regel, wo ich wirklich gerne mal drüber nachdenken würde, die zu ändern. Das kann natürlich auch Konsequenzen haben, die negativ sind oder das könnte ausgenutzt werden, das ist ja völlig klar. Also meine eigentliche Antwort ist jetzt so, am Snookertisch würde ich tatsächlich erstmal keine Regeln ändern wollen, weil man muss ja wirklich immer bedenken, was in welcher Situation welche Auswirkungen haben könnte. Aber emotional würde ich das gerne ändern, weil da tun mir die Leute immer so richtig leid. Und dann aber eine Sache, es ist keine direkte Snooker-Regel, aber eine Regel, die ich einführen würde bei Profiturnieren, und das meine ich jetzt wirklich ganz, ganz ernst, und ich weiß auch, dass es nicht passieren wird, aber ich meine es ganz ernst. Ich finde, es sollte eine Regel werden, dass alle Halbfinalisten von einem Profiturnier vor diesem Halbfinale mindestens ein Spiel auf dem TV-Tisch gespielt haben müssen. Ja. Also, und da stehe ich auch dazu. Ich weiß, dass das kompliziert wird und alles und dass es bestimmt auch Szenarien gibt, in denen das sehr, sehr schwer bis unmöglich wird. Die kann man mir jetzt gerne hinsimulieren. Aber ich habe keine Lust mehr, dass die Person, für die das Viertelfinale schon eigentlich am schwersten zu erreichen war, ne, oder am neuesten ist oder der größte Schritt ist, dass die dann so ein stiefmütterliches Home Nations Viertelfinale auf dem Nicht-TV-Tisch spielt. Das Einzige. Und ich habe dann auch keine Lust, dass die Person dann im Halbfinale, wo sie vielleicht zum ersten Mal ist, dann noch den zusätzlichen Nachteil hat, dass sie gegen Judd Trump spielt, der jedes einzelne Match auf dem TV-Tisch gespielt hat. Und die Person hatte noch keins. Also das ist wirklich eine Regel. Ich finde, da muss man einen Weg finden und dann müssen halt auch die Viertelfinals besser verteilt werden und dann müssen auch die anderen Matches da in den Runden davor schon prophylaktisch besser auf die TV-Tische aufgeteilt werden. Und ja, also das würde ich wirklich gerne ändern. Jetzt bist du dran.
Ja, also bei deiner ersten Regeländerung habe ich wenig Hoffnung, dass das so umgesetzt wird. Bei deinem zweiten Vorschlag wäre ich prinzipiell dabei, also glaube aber auch, dass das sehr schwer umzusetzen sein wird, das zu tun. Also bei einigen Turnieren vielleicht, aber gerade so in Richtung Flat-Draw Sachen wird das, glaube ich, sehr schwer umzusetzen. Aber was mir da gefällt, ist ja eigentlich, dass man sich, man hat ja, glaube ich, inzwischen das Recht, sich auf dem Tisch, auf dem man spielt, zumindest auch irgendwie ein bisschen einzuspielen. das sollten die Spieler dann vielleicht auch diese Möglichkeit dann auch besser nutzen. Also ich glaube, das gibt es auch nicht bei allen Turnieren, aber das wäre eine Sache, die man dann auf jeden Fall für alle Turniere generell freigeben sollte. Und ansonsten, welche Regeln würde ich ändern? Ich glaube, eigentlich ehrlicherweise keine. Ich weiß, es gibt so ein paar Sachen, es gibt Verfechter, die wollen, dass Flugs Fouls werden. Das hört man ab und an. Oder dass man die Missregel dringend überarbeiten sollte. Aber das hat man im Prinzip in jedem Sport so ein bisschen so Auslegungsregeln. Ne? Bei der Europameisterschaft sehen wir es gerade, Handspiel, so eine typische Sache. So ist es mit dem Miss beim Snooker ja auch. Wobei das ja eigentlich klassischerweise, also im Prinzip ist ja beim Snooker so, egal was passiert, das ist immer ein Miss. Ich habe das nur ganz selten gesehen, dass dann tatsächlich mal nicht auf Miss entschieden wird, weil wie will man auch beurteilen, ob ein Spieler seinen Möglichkeiten entsprechend alles getan hat, um einen Ball zu treffen. Also das ist im Profisport eine so auslegungsbekloppte Regel, das sollte man vielleicht einfach generell mal anpassen. Entweder es ist ein Miss oder es ist keins. Fertig. Also das ist, also da habe ich schon so oft drüber nachgedacht und so oft drüber gelacht, weil was soll ein Schiedsrichter, da wäre jetzt Marcel vielleicht der bessere Ansprechpartner für diese Frage, aber wie soll so eine schwammige Aussage ein Schiedsrichter wirklich entscheiden, ne?
Nee, aber wir haben ja da gute Leute. Also ich meine, ich finde tendenziell, dass das sogar vielleicht sogar mal öfter gemacht werden sollte, da keinen Mist zu geben. Aber gleichzeitig, was man bei sowas nicht vergessen darf, ne, das sind oft Situationen, dann geht das so ein Millimeter vorbei. Ein Millimeter denkst du dir, komm, dann müssen wir da jetzt so streng sein. Aber was man damit bedenken muss, sind die anderen Stöße, die der Spieler oder die Spielerin auch hätte machen können. Ja, also das ist dann der Stoß, den die Person versucht hat, um dann den Schaden zu minimieren und möglichst dem Gegner keine Chance zu geben. Das ist die eine Sache, der geht dann vielleicht einen Millimeter vorbei und dann denken wir uns, ach komm, das war so schwer und das hat er so gut gemacht und jetzt war es so knapp. Muss man da jetzt wirklich einen Mist geben? Aber es hätte vielleicht noch eine einfache Variante gegeben, die risikoreicher ist und die dem Gegner sicher eine Chance hinstellt, aber das ist ja dem Schiedsrichter wurscht in den Regeln auch. Genau, aber also, ja, ich finde es aber auch schön, dass wir auch so ein bisschen was haben, wo man auch diskutieren kann drüber. Ich finde auch, dass, also es wurde ja vor, jetzt ist auch schon ein paar mehr Jahre, wurde ja auch das Regelwerk nochmal angepasst und auch neu aufgeschrieben und Sachen klarer gemacht. Also ich fand das damals sehr, sehr überzeugend. Also ich habe da, ich habe großes Vertrauen darin, dass wenn was gedreht wird an den Regeln, das auch von den richtigen Leuten gemacht wird und hoffentlich nicht von Sean Murphy.
Ja, mal gucken. Was der ändern würde, das wissen wir. Vielleicht würde er sich sogar für lange Bälle irgendwann mal interessieren. Das war auch eine, naja, total bekloppte Überleitung jetzt, aber das war auch eine der Fragen, ab wann ist ein Ball eigentlich lang? Tja, wenn der Mann im Ü-Wagen, wie Rolf Kalb jetzt so schön sagen würde, entscheidet, dass es ein langer Ball war. Da gibt es keine feste Regel. So grob sagt man, halbe Tischlänge sollte es dann schon sein, dass es ein langer Ball ist, aber da gibt es keine feste Regel. Das wird dann einfach so ein bisschen nach Gefühl tatsächlich entschieden, ob das als langer Ball gilt oder nicht. Dann geht's ja weiter. Wollen wir eigentlich irgendwie mal, ne? Ich weiß, du möchtest, dass ich das beantworte. Unbedingt nach den Ranglisten. Da müssen wir auch mal drüber reden, ne? Wie setzen sich die Ranglisten eigentlich zusammen? Was gibt's für Ranglisten? Oh Gott, was für ein Thema.
Ja, oh Gott. Und das ändert sich auch immer mal im Snooker. Also während sich an den Grundregeln selten was ändert, an der Art, wie die Rangliste zusammengesetzt wird, hat sich also auch in mittlerer Vergangenheit dann immer mal wieder was geändert. Und es gibt diverse Ranglisten mit diversen Cut-Offs, die dann wieder für diverse Turniere wichtig sind. Also früher gab es Ranglistenpunkte, ne? Und es gab auch eine Rangliste, war das nicht mal sogar so, dass die Rangliste nur einmal am Ende der Saison quasi aktualisiert wurde? Mhm. Aber das sind wirklich die guten, die schlechten alten Zeiten. Mittlerweile hat man sich da dynamisiert, aber damit kommt es dann auch, dass wir verschiedenste Sachen im Blick haben müssen, von der Einjahresrangliste bis zur richtigen Rangliste. Dann gibt es noch die Vorhersagerangliste für das Ende der Saison, wenn es ums Tour Survival geht und so. Also das macht jetzt aber alles der Christian, weil der hat uns das ja eingebrockt.
Na, eingebrockt hat uns der Peter, der die Frage geschickt hat. Und der auch die Frage war ja letztendlich auch der ganze Aufhänger für diese Sendung. Also, ganz klassisch, die Rangliste setzt sich erstmal zusammen aus allen Spielern, die auf der Main Tour sind, die eine Tourkarte also haben. Die ganz normale, reguläre Weltrangliste. Dort kommen Punkte dazu. Die Punkte sind in dem Fall das Preisgeld, das die Spieler gewinnen bei den Weltranglistenturnieren. Einladungsturniere wie zum Beispiel das Masters oder das Champion of Champions zählen da nicht dazu. Es zählen die reinen Preisgelder bei Weltranglistenturnieren. Da muss man dann noch gucken, welche Preisgelder zählen wirklich für die Rangliste. Manchmal zum Beispiel wird bei einer Erstrundenniederlage zwar das Preisgeld an denjenigen ausgezahlt, aber für die Weltrangliste wiederum zählt es dann nicht. Das ist zum Beispiel so ein bei der Weltmeisterschaft so ein ganz klassisches Ding, also wo vor allem mit Setsystemen gearbeitet wird. Aber im Prinzip wäre das erstmal der klassische Weg. Und dieses Preisgeld summiert sich. Und wer dann das meiste Preisgeld, die meisten Punkte in dem Fall hat, der ist dann halt eben weiter oben. Was man hier dann beachten muss, ist, dass diese Weltrangliste über 2 Jahre läuft. Das heißt, nicht wie in anderen Sportarten, wie im Tennis zum Beispiel, nur über 1 Jahr, sondern das sind die gesammelten Punkte der letzten 2 Jahre. Und zwar kann man das schon kalendertechnisch relativ gut sagen. Also das sind nicht unbedingt die letzten beiden Saisons, sondern halt wirklich, wenn wir jetzt aktuell gucken würden, ungefähr von Juli 2022 bis Juli 2024 wäre diese Weltrangliste. Da gibt es dann sogenannte Cut-Off-Punkte, wie Kati schon gesagt hat. Das ist dann nach Turnieren. Und nach dem Turnier, wenn wir jetzt zum Beispiel diese Saison hatten, die Championship League als erstes Turnier der Saison, dann kommen eben die Punkte der Championship League aus der Saison 24-25 dazu. Und gleichzeitig werden dann die Punkte der Championship League aus der Saison 2022-23 aus der Rangliste gelöscht. Das heißt, man muss immer gucken, und das war ja auch ein Aufhänger für die Frage, warum zum Beispiel Mark Allen jetzt Nummer 1 geworden ist und nicht Judd Trump. Man muss gucken, was hat der Spieler in den letzten 2 Jahren gemacht. Und da kann es dann natürlich auch passieren, wenn man eine gute Saison vor 2 Jahren hatte, dass man noch relativ weit oben in der Saison ist und jetzt in dieser Saison vielleicht nach unten durchgereicht wird, weil mehr Punkte aus der vorletzten Saison dann natürlich nach und nach aus der Rangliste verschwinden. Und man die, das sagen wir dann immer, wenn man viele Punkte zu verteidigen hat, im Laufe der Saison, das sagen wir dann euch natürlich, und das war einer der Aufhänger aus der letzten Saison, warum wir eigentlich gedacht hätten, dass Ronnie O'Sullivan zum Beispiel viel früher seine Nummer 1 Position verlieren wird, weil der eben vor, in dem Fall jetzt dann 3 Jahren, sehr viel zu verteidigen hatte, wie zum Beispiel auch seinen WM-Titel. Am Ende war es dann erst zum Saisonende, dass er den verloren hat, die Nummer 1 Position, an Mark Allen, der eben eine phänomenal gute Saison 2022-23 gespielt hat. Und jetzt dann auch diese Saison, da muss man drauf achten, sehr viel zu verteidigen hat, weshalb wohl Judd Trump dann tatsächlich irgendwann wieder die Nummer 1 werden wird. Also es ist ein bisschen tricky, man muss gucken, was ist in den letzten 2 Jahren bei den ganzen Spielern passiert. Und da kommen dann eben auch die Ranglisten ins Spiel, die Kati schon angesprochen hat. Das ist das provisorische Ranking, das Provisional Ranking. Das ist im Prinzip die Vorausschau. Da guckt man für, weiß ich nicht, einen bestimmten Zeitpunkt, wie jetzt zum Beispiel für die UK Championship oder auch schon für die nächste Weltmeisterschaft, wie stehen die Spieler? Da kann man dann nämlich einfach schon die Punkte löschen, die jetzt im Laufe der Saison, weil man das ja schon weiß, auf jeden Fall rausgestrichen werden. Und dann sieht man schon, wo schiebt sich das eventuell im Ranking hin, wer hat ganz viel zu verteidigen, wer rückt eventuell ein Stück weiter nach oben, weil er eine fantastische Vorsaison hatte, zum Beispiel ein Jack Jones, der wird sicherlich noch ein bisschen nach oben gespült werden, weiter im Ranking. Dafür werden andere Spieler, die eine fantastische vorletzte Saison hatten, dann wieder ein bisschen weiter nach unten gespült. Und so ergibt sich das Ganze. Und das, was dann im Laufe der Saison dazukommt, wenn man sich das separat anguckt, das ist dann die reine Saisonrangliste, die Season Rankings, also das, was wirklich nur in der laufenden Saison an Preisgeld gewonnen wird. Und da gibt es ja auch einige Turniere, die das dann als Qualifikationsgrundlage nutzen, wie zum Beispiel die Players Championship, der World Grand Prix und die Tour Championship. Und so setzt sich diese Weltrangliste dann zusammen. Wie Kati schon gesagt hat, die wird jetzt ständig aktualisiert. Da gibt es dann auch bestimmte Punkte, zu denen das dann als sogenannte Seedings, also als Basis für die Platzierungssysteme in den weiteren Turnieren genutzt wird, quasi eingefroren wird erstmal und das dann genutzt wird, um zum Beispiel fürs Masters, für die UK Championship, für die Weltmeisterschaft die Positionen in den jeweiligen Listen oder in den jeweiligen Platzierungssystemen zu ermitteln. Ist ein bisschen tricky, aber eigentlich das Klassische, wie gesagt, was man sich merken muss. Die letzten 2 Jahre grob in etwa gelten, was vor 2 Jahren gewonnen wurde, fliegt raus, das Neue geht rein in die Weltrangliste und so setzt sich das Ganze dann zusammen.
Vielen Dank, Christian, dass du das übernommen hast. Das war jetzt sehr, sehr strukturiert. Also wir reden ja viel einfach so frei raus, ne? Aber wenn man uns den Auftrag gibt, Fragen zu beantworten, dann nehmen wir den auch ernst. Das finde ich, hat man jetzt sehr schön gesehen in deiner Antwort.
Naja, also wir haben auch lange genug Zeit gehabt, um uns auf diese Frage vorzubereiten. Das ist ja auch so ein Thema. Dann kommt ja noch dazu, ne, dass bei manchen Turnieren ja vielleicht nicht alle Profis dabei sind, wie jetzt zum Beispiel in der Championship League, haben ja nicht alle 128 Profis gemeldet. Was passiert dann? Ja, dann wird ja nachgerückt. Da war auch eine Frage, bei welchen Turnieren dürfen denn Amateure mitspielen? Wie zum Beispiel jetzt ein Flo Nüssle, der in der Championship League mitgespielt hat. Tja, also prinzipiell erstmal bei allen, solange nicht alle dabei sind, ne?
Genau, also aufgefüllt werden darf eigentlich immer, außer, also wir reden jetzt nicht von Einladungsturnieren wie dem Master oder dem Champion of Champions, ne? Da würde jetzt nicht der erste Top-Up der Q-School mit reinrutschen. Aber an sich ist das Prinzip, wenn nicht alle Profispieler ihre Plätze voll machen, dann wird aufgefüllt über die Q-School-Rangliste und je nachdem, der Draw kann dann auch mal größer werden, ne? Bei der WM zum Beispiel, also da wird, also im Prinzip kann man bei sehr, sehr, sehr vielen Turnieren nachrücken. Es ist natürlich immer schwierig, je nach Turnier oder leichter. Also beim Shootout ist ja auch so ein Klassiker, wo jetzt viele der Top-Top-Top-Spieler nicht mitmachen. Da wird dann ganz schön aufgefüllt. Da sieht man auch manchmal, dass eben dann doch leider wieder nicht nur nach der Q-School gegangen wird, sondern dass dann, ja, sagen wir mal, hochgelobte super junge Spieler verwendet werden, die dann reinrutschen. Ich glaube, letztes Jahr beim Shootout, ne, da war es auch richtig knapp mit Flo, ob der überhaupt reinkommt. Da haben wir uns ein bisschen geärgert oder auch ein bisschen sehr geärgert. Also das ist dann alles wieder relativ offen, aber an sich geht es über die Q-School-Rangliste. Das ist zumindest der Plan.
Genau, das ist der Plan und so werden wir den Flo hoffentlich dann auch noch in einigen Turnieren diese Saison sehen. Vielleicht in dem Zusammenhang auch die nächste Frage, wobei das jetzt nicht unbedingt an den Flo geht, sondern eher an die Spieler, die auf der Main Tour sind und die so ein bisschen vielleicht Probleme haben, Fuß zu fassen. Haben wir eine Erklärung dafür, dass die Spielerinnen aktuell die Jungen oder die Neuen nicht so richtig einen Fuß in die Tür bekommen? Ist es wirklich nur Trainingsrückstand, weniger Turniere, kürzere Distanzen, weniger Beachtung und Förderung etc.? Das ist die Frage. Und ich habe, je länger ich über diese Frage nachgedacht habe, desto mehr Antworten sind mir eingefallen, weil an sich sehe ich das gar nicht unbedingt so. Auf der anderen Seite steckt da, glaube ich, ein extrem vielseitiges Thema drin, was für eine eigene Sendung reichen würde.
Ja, und damit hast du das jetzt an mich weitergegeben, oder? In der Hoffnung, dass ich jetzt eine eigene Sendung daraus mache.
Exakt.
Genau. Also es geht jetzt hier explizit um Snookerspielerinnen, so habe ich die Frage zumindest verstanden, also um die Frauen im Snooker und warum das nicht so richtig aufwärts geht. Also erstmal, glaube ich, kann man sagen, dass es enorm aufwärts gegangen ist in relativ kurzer Zeit. Also was die Internationalisierung angeht, was auch die Qualität bei der Weltmeisterschaft angeht. Wir hatten dieses Jahr die erfolgreichste Frauen-WM aller Zeiten, würde ich sagen, was die Qualität anging, auch was die Zuschauerzahlen anging in China. Also das war ein Traum. Die kurze Antwort, die kurze statistische Antwort auf das Ganze ist, wir können es noch nicht wissen. Wir können es noch nicht wissen, weil es nun mal diese Geschichte gibt mit Frauen im Snooker, wo teilweise jetzt noch Snookerclubs Frauen nicht reinlassen und vor allem natürlich die letzten 100 Jahre Frauen nicht reingelassen wurden. Also und das hat so viel natürlich verursacht und so einen Keil getrieben zwischen die Entwicklung von Männer- und Frauen-Snooker bis vor sehr kurzer Zeit, dass wir es einfach noch nicht wissen können. Also wir müssen abwarten und mir macht das auch keinen Spaß. Und ich weiß auch nicht, im Moment werden Frauen im Snooker auch auf der Profitour mit eben sehr vielen Tourkarten auch gefördert. Und ich verstehe auch, dass sich Amateurspieler dann ärgern und sich sagen, Mensch, die Tourkarte, mit der könnte ich mehr anfangen. Und ich ärgere mich auch, wenn in der Championship League wieder alle Frauen nur Letzte werden. Wirklich. Also könnt ihr mir wirklich glauben, ich finde das nervig. Ich finde das richtig nervig. Aber es ist nun mal so, dass die Geschichte passiert ist, so wie sie passiert ist. Und wir können einfach nicht wissen, woran das liegt. Haben wir einfach die besten Spielerinnen noch nicht entdeckt? Ist das so ein Selektionseffekt? Wer spielt überhaupt Snooker? Und ich habe mich auch jetzt neulich erst wieder unterhalten mit Frauen im Amateur-Snooker-Bereich. Und es ist nicht unbedingt das Umfeld, in dem man sich so spontan total wohlfühlt. Ja, also jedes Mal, wenn ich zu einem Amateur-Event komme, werde ich gefragt, zu wem ich gehöre, also zu welchem Mann ich gehöre. Das passiert mir jetzt normalerweise im Berufsleben nicht. Und das meinen die Leute auch gar nicht böse, weil die haben halt, bei diesen Turnieren ist es klar, also die meisten Frauen, die da sind, gehören tatsächlich zu jemandem in dem Sinne, dass sie Familie oder Angehörige sind von einem männlichen Spieler, der mitspielt. Das ist quasi statistisch das, was am wahrscheinlichsten ist. Also ich mache da auch gar niemandem jetzt einen persönlichen Vorwurf daraus. Aber das ist natürlich schon komisch, wenn du da auftauchst und irgendwie deine einzige Daseinsberechtigung kann jetzt nicht sein, dass du einfach Snooker-Fan bist oder eben, und das stelle ich mir vor, noch viel potenzierter dann, ne, dass du Snooker-Spielerin bist, sondern dann das Wahrscheinlichste, und davon, wo man ausgeht, ist, dass du jetzt irgendwie einfach ein Groupie bist oder sowas. Ja, das ist nicht toll. Ja, und das macht es schwer, da reinzukommen. Also die Frage ist, wer spielt überhaupt Snooker? Wie sind die Entwicklungsmöglichkeiten? Und woran liegt es dann? Also wir müssen jetzt halt leider echt noch Jahrzehnte abwarten, realistischerweise, wenn das überhaupt reicht, um abzusehen, was hier eigentlich los ist. Und dann kann man, glaube ich, mal eine Einschätzung treffen, ist das, gibt es dann doch vielleicht biologische Unterschiede? Gibt es Unterschiede einfach in der Präferenz für Snookersport oder eben in der Selektion dann gegeben, dass die nicht sehr willkommen heißenden Strukturen verbessert wurden? Also das muss man leider einfach abwarten. Ich würde auch gerne jetzt eine empirische Analyse starten. Könnt ihr mir wirklich glauben, ich wüsste es auch gerne, aber ich weiß noch viel besser, und schon von dem kleinen Einblick, den ich bekommen habe, weiß ich, dass man es auch einfach noch nicht wissen kann, weil wir noch lange nicht da sind, wo es das Umfeld ist, wo jetzt weibliche Spielerinnen genauso gut ihr Talent umsetzen könnten wie männliche.
Ja, also ihr seht schon, es ist sehr, sehr vielschichtig und sehr schwierig zu beantworten, und die nächste Frage wird da nicht einfacher, und die gebe ich auch wieder an dich, Kathi. Kam rein, ich lese das jetzt einfach mal komplett so vor: Da ich selbst Teil der LGBTQ-Community bin und seit 20 Jahren Snooker gucke, fällt einem doch irgendwann auf, dass da am Snooker noch nicht sonderlich viel los ist. Vor allem, wenn ich bedenke, dass ich über manches Spielerprivatleben mehr weiß, als mir lieb ist. Zwinker-Smiley, ist das wie so in den anderen Bereichen, Branchen, offenes Geheimnis, aber niemand spricht darüber, oder wird das tatsächlich einfach komplett unter den Teppich gekehrt? Zumal durch das Anbietern an Saudi-Arabien bzw. die Länder am Nahen Osten die Situation definitiv nicht besser wird. Also das Erste, was mir dazu einfällt, so ganz unbekannt ist das Thema nicht, ne? Gerade wenn man an Frauensnooker und Jamie Hunter denkt. Und das war schon Teil auch der Diskussionen, vielleicht nicht ganz so auf die LGBTQ-Community bezogen, aber vor allem auch in Richtung Schiedsrichterinnen und Spielerinnen, als es um das Turnier in Saudi-Arabien ging. Also komplett unbekannt ist es jetzt nicht.
Ja, also es ist gut, dass du auf jeden Fall Jamie Hunter direkt schon angesprochen hast, weil das war, und da muss man ja sagen, quasi leider für Jamie, ne, dass das erste Mal, dass solche Diskussionen auch aufkamen in der Snooker-Welt, und da haben sich ja nicht alle von einer glorreichen oder inklusiven Seite gezeigt, ne? Also es gibt es transphobe Snooker-Spieler, auch Profis, Ex-Profis, ja, und das, wie das mit Homophobie aussieht zum Beispiel, das weiß ich tatsächlich auch nicht wirklich. Also ich bin ja aber auch keine LGBTQ-Spielerin, die jetzt sich dort in der Welt bewegen würde, sondern ich bin einfach nur ein Fan, der manchmal hinter den Kulissen abhängt und ein paar Spieler kennt und so. Also was ich sagen kann, glaube ich, also ich meine, dass es LGBTQ-Mitglieder unter Spielern und Spielerinnen gibt, Profis, also ich meine, allein die Statistik würde das ja doch sehr nahelegen, ne? Und habe ich schon Gerüchte und Geschichten gehört? Absolut, absolut. Auch da gilt, über manches Privatleben hat man schon mehr Geschichten gehört, als man eigentlich wollte. Manches kann man auch nicht wieder unhearen, ne? Das geht nicht. Trotzdem, also man weiß es einfach nicht. Ich glaube, es spricht für sich, dass wir keinen offen LGBTQ-SpielerInnen haben unter den Profis im Moment, soweit ich das überblicke, unter den Profis. Und das ist natürlich ein super schwieriges Thema, ne? Ich kann gleichzeitig sagen, dass ich jetzt von allen nervigen oder unangenehmen Verhaltensweisen Backstage, die ich mitbekommen habe, bisher war da noch nie ein Kommentar oder irgendwas zum Thema LGBTQ dabei. Und ja, also das in dem Sinne habe ich da jetzt nichts mitbekommen, aber ich muss, also ich bekomme A, nicht viel mit und B, bin ich ja auch nicht betroffen. In dem Fall. Höchstens natürlich als Verbündete quasi und Unterstützerin und als Person, die sich wünscht, dass wir im Snooker ein inklusives Umfeld auch einfach haben. Also es ist ein sehr schweres Thema, weil man es einfach nicht weiß. Ich würde mir natürlich wünschen, dass Snooker da ein sehr offener Sport ist, und ich finde, da gibt es auch die Möglichkeit, da auch nochmal voranzugehen im Vergleich zu anderen Sportarten, und ich finde, diese Möglichkeit sollte man ergreifen. Trotzdem, ja, spricht das, finde ich, für sich, dass wir jetzt niemanden haben, der sich offen bekennen würde, und das wird Gründe haben, wobei es natürlich auch einfach eine reine Privatsache von den Leuten auch ist, und es besteht ja keine, also Christian, es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Ja. Und ich finde einfach, wir sollten alles dafür tun, dass Snooker ein inklusives Umfeld wird und sich da in der Hinsicht auch weiterentwickelt. Ja, und im Kontext mit Saudi-Arabien und dem Nahen Osten wird das, denke ich, auch nochmal Thema sein. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mir da nicht Sorgen mache, na, wie das wird, ja, und wie das laufen kann und wie das laufen soll. Also macht es das dann einfacher, ein Coming-out als Profi-Snooker-SpielerIn, wenn wir diese Turniere dann haben? Ich würde jetzt mal einfach sagen, nein im Moment.
Ja, es wird schwieriger. Und wie du schon sagst, es wird ein Thema werden, denn der Trend geht ja ganz klar dahin, nach Saudi-Arabien, nach Katar. Da sind wir dann, glaube ich, auch so langsam bei unserer letzten Frage angelangt für diese dann doch sehr umfangreiche Fragestunde. das ja betrifft ja nicht nur LGBTQ, es betrifft ja auch die anderen Sachen, die damit einhergehen. Wir haben Frauensnooker angesprochen, wir haben die Weltmeisterschaft angesprochen, wo sich jetzt doch die Stimmen mehren, auch von Spielern, die das Crucible nicht mögen, eigentlich, dass sie doch wollen, dass es dort bleibt. Mark Williams zum Beispiel hat sich ja jetzt auch dafür ausgesprochen, nachdem er eigentlich jahrelang dagegen war. Aber der Trend geht dahin. Und da hat uns eine Frage erreicht, was wir davon halten, wenn die WM alle 2 Jahre im Crucible ausgetragen wird und dann die WM dazwischen in dem anderen Jahr dann halt nicht. Und es eine Mini-WM mit allen Spielern gibt in dem Jahr, wo die WM an einem anderen Standort ausgetragen wird. Also müssen wir erstmal auseinandernehmen, glaube ich, die Frage. WM alle 2 Jahre im Crucible, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Man wird den Vertrag da langfristig vergeben, weil da wird sich auch kein Promoter drauf einlassen.
Okay. Ist das jetzt die Antwort auf die Frage? Das können wir nicht machen, da wird sich keiner drauf einlassen. Langweilig, Christian, komm jetzt. Also ich würde auch sagen, man muss jetzt irgendwie so ein realistisches Szenario und uns erstmal so ein idealistisches trennen. Also jetzt mal rein auf der idealistischen Ebene. Mein erster Eindruck von der Idee ist irgendwie cool, weil dann kann man das Crucible behalten und ist ja auch klar die Idee dahinter, so als traditionellen Austragungsort, und kann aber auch mal hier woanders ein bisschen Stimmung machen, und dann können sie ja auch die Kollegen hier von World Snooker Tour jeden Sitz dreifach verkaufen, dann jedes zweite Jahr. Das ist doch eine schöne Sache erstmal. Dann habe ich mir jetzt mal gedacht, okay, wo wird man das denn machen? Und eventuell, klar, die erste Antwort, Tempodrom. Also da haben wir, okay, haben wir also nächstes Jahr Crucible, dann haben wir Tempodrom, dann haben wir Crucible und dann ehrlicherweise sind wir in Hongkong, dann haben wir Crucible, dann sind wir in, ja, dann geht es spätestens, also da waren wir schon davor in Saudi-Arabien, aber in meiner Traumvorstellung kann ich das noch so lange rauszögern, dann sind wir in Saudi-Arabien und dann sind wir halt, um das jetzt nochmal realistischer zu machen, im Zweifel eigentlich jedes zweite Jahr dann in China oder Saudi-Arabien, habe ich persönlich, ich spreche jetzt rein aus meiner egoistischen Fernperspektive, wenig Lust drauf wegen der Zeitverschiebung. Ich glaube, diese, wie man das jetzt vielleicht vom Fußball jetzt kennt, dann sind wir mal in Australien und boah, cool, jetzt hier in Frankreich und dann machen wir das vielleicht in Thailand und so. Also ich glaube leider nicht, dass es im Snooker dazu kommt, weil wir noch nicht mal auf die Reihe kriegen, in Ranglistenturnieren in Kontinentaleuropa am Leben zu halten. Ne? Also das heißt, wenn ich jetzt mir wirklich überlege, so halb realistisch, wo würden die Sachen denn sein, die nicht in Saudi-Arabien oder China sind, dann wird die Liste nach dem Tempodrom dann doch wieder relativ kurz. Und also irgendwo anders in England fände ich jetzt blöd, weil die haben das ja dann im Crucible. Und deswegen glaube ich, scheitert die Idee bei mir schon auf der idealistischen Ebene, bevor wir überhaupt bei Verträgen und so weiter sind. Aber ich hätte gerne, dass das funktioniert und cool werden kann. Aber mir fehlt so ein bisschen der Glaube daran, selbst auf der idealistischen Ebene, ironischerweise.
Ja, also ich meine, klar, wenn wir uns selber was aussuchen könnten, dann wäre das so. Dann würden wir auch, glaube ich, aus dem Crucible gar nicht weggehen, sondern würden da auch bleiben. Das muss dann nicht nur jedes zweite Jahr sein, das kann dann auch gerne jedes Jahr sein. Ich würde mir auch tatsächlich wünschen, das ist ja auch noch gar nicht so wirklich angesprochen worden, dass man die Weltmeisterschaft aus dem Crucible wegnimmt, heißt ja eigentlich nicht, dass dort gar kein Snooker mehr stattfinden soll. Ne? Ich würde mir auch einfach wünschen, dass man den Standort Crucible trotzdem weiter behält. Und dann macht man da eben nicht die Weltmeisterschaft, sondern trägt da vielleicht, ich weiß es nicht, die Tour Championship aus, ne? Wo man eh nur einen Tisch braucht. Oder das Champion of Champions. Also dass man irgendwie einen Mittelweg findet, dass man die WM aus dem Crucible wegnimmt, heißt ja nicht, dass dort gar kein Snooker mehr stattfinden muss.
Ja, also für mich, glaube ich, heißt es, dass da gar kein Snooker mehr stattfinden kann, weil das wäre dann so eine, für mich wäre das so eine lauwarme Lösung, dann bin ich, glaube ich, nicht so der Freund von, also okay. Was jetzt nicht heißt, dass ich das nicht annehmen würde, wenn es so kommt, aber für mich ist das nicht Plan B, für mich ist das Plan Z so gefühlt, ne, also ich will einfach, da wäre mir, glaube ich, jedes zweite Jahr WM im Crucible als lauwarmes Champion of Champions im Crucible.
Okay, na gut, dann machen wir das so. Aber
naja, wir machen es anders, Christian.
Oder, ich mein, ja, ja. der Optimalfall.
Wir haben sich zu entscheiden.
Den Optimalfall kennen wir ja alle, ne? Das ist so. Aber der Trend wird dahin gehen. Also wir zweifeln ja eigentlich, wenn wir realistisch sind, schon daran, dass der Vertrag bis 27 eingehalten wird, ne?
Nee, also da zweifle ich jetzt nicht dran. Jetzt hör doch mal auf, Christian.
Okay, dann höre ich auch auf und dann hören wir auch auf, denn es ist ein sehr langer Podcast geworden und wir wollen euch ja hier nicht unnötig lange aufhalten, aber ganz vielen Dank für die Fragen, die wir hoffentlich halbwegs zu eurer Zufriedenheit beantwortet haben. Es sind unglaublich tolle Themen gewesen und uns hat das sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht machen wir das in Zukunft nochmal, wenn sich noch mehr Fragen ergeben sollten. Das war es erstmal und jetzt können wir auch unsere Weltranglisten-Sendung, unseren Dauergag dann einpacken. Und jetzt geht es dann einfach erstmal weiter mit Snooker, das Shanghai Masters und wir hören uns hier bei Total Clearance wieder demnächst. Aber, liebe Total Clearance-Hörer, wahrscheinlich eine ganze Weile ohne die tollste weibliche Stimme im Snookersport.
Oh, danke schön, Christian. Ja, so ist es. Du hast gesagt, ne, einpacken. Ich packe meinen Koffer. Ich bin quasi schon auf dem Weg nach Kalifornien für einen Forschungsaufenthalt, weil ja, vom Snooker-Podcast kann man nicht leben, deswegen muss ich noch ein bisschen nebenher forschen. Genau, und bin dann weg bis Weihnachten. Tja, das ist eine ganz schön lange Zeit. Es wird mir fehlen. Es wird mir fehlen, hier 8.20 Uhr jeden Morgen mit Christian wieder den letzten WM-Tag zusammenzufassen oder auch irgendein anderes Turnier. Ja, und ich freue mich dann aber auch auf den Anfang vom nächsten Jahr. Und ganz ehrlich, freue ich mich auch ein klein wenig auf eine Pause vom Snooker, weil natürlich in Kalifornien mit 9 Stunden Zeitverschiebung ist es nicht ganz so leicht, dem Profi-Snooker zu folgen. Ich werde vielleicht mal reingucken, wenn der David Grace spielt oder der Flo Nüssle spielt. Und vielleicht gucke ich auch mal im Podcast vorbei, ne? Das will ich auf gar keinen Fall ausschließen, und berichte mal, wie es snookertechnisch in Kalifornien so läuft. Aber ja, an sich bin ich jetzt erstmal raus. Ich sende Umarmungen an alle HörerInnen, die eine haben wollen, und bedanke mich nochmal für die vielen, vielen schönen Sendungen, die wir gemeinsam hatten bisher, und freue mich schon auf die nächste, die danach kommen wird. Also Christian, danke, dass du auch den Podcast am Laufen halten wirst. Es wird natürlich ein bisschen anders. Bisschen weniger nervig, werden manche jetzt sagen. aber es wird weitergehen mit Total Clearance, ne? Keine Sorge, weil das ist ja was uns beiden enorm am Herzen liegt.
Das wird es. Es wird weitergehen. Und Kathi hat den dringenden Auftrag, bis zur 1000. Sendung Total Clearance, dauert nicht mehr lange, dann auch bitte, bitte wieder da zu sein. Wir werden das unser Möglichstes versuchen, das mit Andreas und Noah dann, die beiden sind bereit. Wir werden das hier wuppen. Wir werden versuchen, das so gut wie möglich am Laufen zu halten hier bei Total Clearance. Kathi und Chris sagen tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oemeke.